Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute hier an meiner Seite unser Digitalchefredakteur Gerd Stegmann. Deswegen, hi Gerd.
Servus Luca.
Unsere Gäste können heute leider nicht bei uns sein, aber ich kann euch versprechen, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und das liegt nicht nur daran, dass wir ausnahmsweise zwei Gäste gleichzeitig eingeladen haben, sondern weil das Thema so groß ist. Und es ist so groß, man könnte im Prinzip ein Buch darüber schreiben. Jetzt ein kleiner Spoiler vorweg, genau das ist auch passiert. Wir haben nämlich die beiden Gäste eingeladen, Sönke Iversen und Michael Verfürten, die Tesla-Files recherchiert haben in einem großen Team, aber die beiden haben dazu auch noch ein Buch geschrieben und sich damit sehr intensiv mit den ganzen Skandalen in und um Tesla auseinandergesetzt, mit Elon Musk, was da alles dahinter steckt. Und genau das wollen wir heute nochmal eine Ausnahme in zwei Teilen, nämlich aus den beiden rauskitzeln, was da alles dahinter steckt. Im ersten Teil geht es vor allem um das System Tesla und das Drumherum. Und im zweiten Teil geht es dann vor allem um den CEO von Tesla, SpaceX und so weiter, Elon Musk. Aber ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Deswegen erstmal hallo Sönke, hallo Michael, schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, von mir auch, hi.
Es ist quasi alte Tradition bei uns hier im Podcast, dass sich unsere Gäste immer erstmal selbst vorstellen. So einen kleinen Elevator-Pitch quasi. Wo ihr herkommt, was ihr bisher gemacht habt und was ihr jetzt so macht. Und vielleicht, Sönke, fangen wir mit dir an.
Ja, gern. Also mein Name ist Sönke Iversen. Ich bin in Hamburg geboren und habe da auch meine journalistische Ausbildung gemacht an der Axel Springer Journalistenschule. Bin dann zur Stuttgarter Zeitung gewechselt, war da 4 Jahre als Wirtschaftsredakteur. Und anschließend beim Handelsblatt, seit 2006 bin ich beim Handelsblatt und 2012 haben wir dann beim Handelsblatt das Ressort Investigative Recherche gegründet, das ich seitdem leite. Das ist seitdem auch gewachsen und wir machen alles, was so besonders interessant ist, Wirtschaftskriminalität, Korruption, Bestechung. Wir haben viel zu Wirecard recherchiert. Dieselgate, ja, für diesen Podcast vielleicht Dieselgate, gutes Stichwort. Ja. Wir machen auch außergewöhnliche Sachen. Ich war zum Beispiel 2016 mal in Hongkong, um auf den Spuren von den Lebensrettern von und Schutzengeln von Edward Snowden. 2019 habe ich mal eine Geschichte zur Nazi-Vergangenheit des Vaters von Roland Berger recherchiert mit einem großen Team. Und seit 2022 sind wir jetzt sehr, sehr intensiv an Tesla dran.
Cool. Und Michael, bei dir, was ist deine Story?
Ja, ich habe an der Georg-von-Holzbrink-Schule für Wirtschaftsjournalisten volontiert und durfte dann direkt danach in Sönkes Team starten. Das war 2020. Und ja, ich habe in der Zeit auch schon jede Menge Branchen durch. Autos, ja, aber auch Rüstung, Finanzbranche, Wirecard hat Sönke gerade schon erwähnt. Häufig so ein bisschen auch, wenn wir große Datenleaks zugespielt bekommen, dann bin ich und noch ein Kollege, sind wir diejenigen, die das so strukturieren und so. Ne? Das war dann ja auch bei Tesla wichtig. Und ja, genau, das Gegenteil beim Handelsblatt ist ja sozusagen der Beat-Reporter, der sich dann nur mit einem Unternehmen oder einer Branche oder so beschäftigt. Das ist bei uns anders, aber das ist das, was mir eigentlich auch so gut gefällt. Ne? Heute über Autos schreiben, morgen wieder über, Panzer oder so oder was ganz anderes, Geldanlage, Kapitalanlage, Betrug und sowas. Und ja, macht Spaß.
Und eben auch über Tesla. Genau. Am Ende. Das Buch ist ja in Teilen in der Ich-Perspektive geschrieben. Und ich glaube, dir ging es ähnlich, Gerd.
Ja.
Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir verstanden haben,
wer denn dieses da? Ich ist. Genau. Ist das so geplant gewesen?
Ja, das war, wir haben lange drüber nachgedacht, wie wir das lösen. Aber über sich selbst, das Ich in dem Buch bin ich.
Ja.
aber über sich selbst dann als Sönke ging oder Sönke schrieb oder Sönke sagte zu schreiben, ist noch ein bisschen verrückter als sozusagen in einem Buch von zwei Autoren einmal ein Ich oder zweimal ein Ich-Kapitel zu haben. Es ging halt so los, dass ich diesen Anruf erhielt im November 22 von dem damals Unbekannten und dann wollte ich mit dem Leser auch schildern, weil es ist ja einerseits ein Buch über Tesla, andererseits auch ein Buch über uns, über was passiert in der Redaktion, in der Journalistenredaktion, in der Investigativredaktion, wenn sowas passiert, wenn praktisch das Glück, sag ich mal, vom Himmel fällt und die Arbeit auch. Ne? Welche Arbeit, welcher Aufwand liegt zwischen dem ersten Kontakt und der ersten Zeile? Und deshalb haben wir uns für das Ich an der Stelle entschieden, weil es ja teilweise auch sehr persönlich wurde. Ne? Der Whistleblower, da hat sich ein sehr, sehr enger Kontakt dann sehr schnell entspannt. Ja, und ich hoffe, die Leser gutieren das.
Ja, es ist wenn ich das ergänzen darf, es ist auch so ein bisschen der Situation geschuldet, dass wir ja natürlich nicht nur zu zweit das gemacht haben. Ne? Wir waren ja ein Riesenteam und um dem gerecht zu werden und auch Dinge sozusagen abhandeln zu können, die nicht unmittelbar nur wir beide gemacht haben, haben wir uns dann an anderen Stellen eben zu dem Wir entschieden.
Verstehe.
Weil du es gerade gesagt hast, ein Riesenteam, kannst du es quantifizieren? Im Buch sind sehr viele Menschen erwähnt, aber eine Zahl habe ich jetzt nicht vor Augen.
12 waren wir, glaube ich, in der
14, in der Spitze sogar 14.
In der Spitze sogar 14, ja. Das ist so kontinuierlich gewachsen. Ne? Erst waren es wir beide eigentlich, dann kam der Rest des Teams dazu, des Investigativteams. Und dann haben wir ziemlich schnell aber auch zum Beispiel die Autoexperten vom Handelsblatt zu Rate gezogen. Wir haben natürlich auch jemanden, der sonst über Tesla schreibt, der in vielen Dingen, wir beide haben vorher, glaube ich, noch nie über Tesla geschrieben, ich einmal im Volontariat. Das heißt, von vielen Dingen hatten wir am Anfang gar nicht so viel Ahnung. Das war natürlich super wertvoll für uns, dass es da jemanden gab, der sich mit dem Ganzen schon auseinandergesetzt hat. Und später kamen dann eben auch noch die Korrespondenten, gerade die in den USA, die quasi bei Tesla vor der Haustüre sitzen. Auch deshalb, weil wir dann in einem späten Stadium viele Amerikaner angesprochen haben. Ne? Und das war einfach praktischer, wenn das auch die Kollegen vor Ort machen und nicht nur wir hier aus Deutschland.
Ja, verstehe. Das ist nicht diese ausländische E-Mail mit, wir haben da mal eine Frage und am Ende ist da diese obligatorischen 200 Milliarden, die, wenn du mir 2000 Euro überweist, Spam wegschieben. Wir wissen, ihr seid beides schon eine Weile in dem Investigativgeschäft und habt ja auch zahlreiche Geschichten im Handelsblatt und drumherum unter dem Namen Tesla Files veröffentlicht. Ich habe sie gelesen, quasi live mit, während ihr sie veröffentlicht habt. Ich glaube, Gerd auch.
Ja.
Wir haben sie jetzt auch zu großen Teilen nochmal nachgelesen, jetzt im Zuge der Recherche. Aber ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer und Zuschauer das getan haben. Deswegen könnt ihr vielleicht nochmal kurz das ganze Thema aufrollen. Wie hat es angefangen? Du hast gerade schon den Whistleblower kurz reingebracht, dass wir so ein bisschen Roundup kriegen. Was war denn die Geschichte dahinter? Wie kamt ihr an das Thema?
Ja, wir kamen, ne, geben wir offen zu, durch Glück. Also der Whistleblower, das heute können wir seinen Namen nennen, Lukas Krupski, ist ein Pole, der unbedingt sein ganzes Leben praktisch mal für Elon Musk arbeiten wollte. Und dann hat er das 2018 geschafft. Ist dann nach Norwegen gezogen, um da für Tesla anzufangen. Und dem sind dann, also vielleicht furchtbare Sachen passiert. Und als er sich bei uns gemeldet hatte, wir waren nicht die Ersten, die er angesprochen hat, zuerst hat er sich bei den Aufsichtsbehörden gemeldet, ne? bei der Börsenaufsicht, bei der US-Verkehrsbehörde, bei Datenschutzbehörden und so, hat dann aber nichts wieder gehört. Dann hat er es bei einer amerikanischen Journalistin versucht, und auch bei anderen Journalisten und hat dann nie so richtig sozusagen den Drive gefunden, den er sich gewünscht hätte, was auch daran lag, dass die Daten extrem, also die Daten, die er da gesammelt hatte über viele Monate, total unstrukturiert waren. Die waren auch gesippt und nicht nur einmal gesippt, sondern mehrfach gesippt. Also wenn man seine E-Mails anfangs las, wusste man nicht so richtig, was man damit anfangen konnte. Aber ich hatte er hat mich am Freitagnachmittag kontaktiert und dann habe ich mir einfach ein bisschen Zeit genommen und dann haben wir kurz gesprochen, ohne dass ich jetzt seinen Namen konnte oder seine Adresse. Also das war über einen verschlüsselten Nachrichtendienst das erste Gespräch. Und ich habe dann aber gleich gemerkt, wow, wenn das stimmt, was der Mann sagt, dann haben wir eine Riesengeschichte und dann haben wir sicher ein paar Monate Arbeit. Und was sagt er? Das ist ja jetzt die Frage, was sagt er? Es ging damit los, eigentlich mit einem Datenskandal. Er sagte, er hat aus dem, nicht Intranet ist das der falsche Begriff, aber Jira, das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, dieses Projektmanagementsystem Jira. Da kann jeder ein Ticket aufmachen und dann kann man zusammen auf demselben Projekt arbeiten, auch wenn der eine in New York und der andere in Berlin sitzt. Und er hat dann angefangen, weil er im Arbeitskampf sich befand. Also seiner Meinung nach wurde er gemobbt und drangsaliert und dann wurde ihm die Kündigung angedroht und dann hat er angefangen, sich sozusagen umzusehen, was er für seinen Arbeitsstreit an Informationen zusammensuchen konnte. Und hat dann in Jira gesucht, so wie ich oder ihr googeln würdet. Ne? Also man kann ja in Jira auch suchen. Und dann hat er Dateien gefunden, von denen er gar nicht glauben konnte, dass er sie aufmachen konnte. Aber er konnte sie aufmachen. Und eine dieser Dateien, und so fing alles an, war Master Headcount, hieß die. Und da waren alle Mitarbeiter verzeichnet, weltweit. Also 100.000 Namen, aber auch 100.000 Sozialversicherungsnummern, private Adressen, teils medizinische Informationen. Alles. So haben wir zum Beispiel die die Sozialversicherungsnummer von Elon Musk gefunden. Und ihr werdet es ja wissen, ihr berichtet ja auch viel über Amerika. In Amerika ist die Sozialversicherungsnummer die Nummer, die du auf gar keinen Fall rausgeben darfst. Ne? Also an Dritte. Wenn ein Dritter dein Geburtsdatum, und das war natürlich auch in dieser Datei drin, deine Adresse, deinen Namen und deine Sozialversicherungsnummer kennt, dann ist es ein wirklich leichtes Spiel, Identity Theft zu machen, dieser Identitätsklau, mit dem dann ein Fremder sich in deinem Namen einen Kredit verschafft oder ein Auto kauft oder eine Versicherung abschließt, die aller übelsten Sachen macht, die du dann in jahrelanger Arbeit oft wieder ausbügeln musst. Mhm. So fing das an. Es fing an mit einem Datenskandal eigentlich.
Mhm. Okay. Das ist ja schon eine, sage ich mal, sehr krasse Nummer. Sowas in einem Unternehmen überhaupt mal aufdecken zu können. Aber in diesem Jira hat der Lukas ja unfassbar viele andere Dinge gefunden. Was war aus eurer Sicht dann das Zweitkrasseste vielleicht dazu? Oder auf was ist er noch alles gestoßen?
Es ist wahrscheinlich leichter, darüber zu reden, was er nicht gefunden hat, weil das war sozusagen das Verrückte. Das, ne, das muss man sich echt, also man muss es so sagen, der stand halt, der war ja Servicetechniker, also in der Hierarchie echt ganz unten, ne, ganz am Ende der Kette. Und der hat aber dann plötzlich gemerkt, der konnte Rechnungen aus der Finanzabteilung, Anwaltsschreiben aus der Rechtsabteilung, diese ganzen Personaldaten, also eigentlich all das, was jetzt ein Servicetechniker nicht braucht für seine Arbeit und auch nicht sehen darf eigentlich, übrigens auch gemessen an sozusagen Teslas eigenen Standards, ne? Die waren auch Teil des Datensatzes, was Tesla eigentlich selber sagt, wie sie mit Daten umgehen sollen. Ne? Da stand drin, jeder Need-to-Know-Basis zum Beispiel ist so ein Prinzip. Also jeder darf nur auf die Sachen zugreifen, die er für seine Arbeit unbedingt braucht. Der Wartungstechniker, der braucht das nicht alles. Aber er hat halt eben all diese Sachen gefunden, aber auch Baupläne von Batterien, ja, Millimeterpläne von den Karosserien, Verträge mit Zulieferern, mit anderen Autounternehmen, wo ganz genau drin steht, welches Teil für wie viel eingekauft wird von Tesla. Wir haben eine Präsentation zum Cybertruck gefunden, über die haben wir auch berichtet. Das war eine Präsentation, die extra fürs Management angefertigt worden ist, wo man den damaligen Stand des Cybertrucks sozusagen bewertet hat. Ja, wir haben nicht so viel verstanden, als wir das erste Mal drauf geguckt haben, weil das für uns war halt super technisch. Aber was wir verstanden haben, ist, dass es übel aussah, weil diese Präsentation in so einer Art Ampelsystem gehalten war. Ne? Also in welchem Bereich auch immer jetzt der Cybertruck sozusagen die Ziele verfehlt hat, da war es dann eben nicht grün, sondern gelb oder rot. Und diese Präsentation war eigentlich fast ausschließlich gelb und rot.
Okay.
Und wir haben damals, standen wir dann natürlich vor der Frage, wir wollten über diesen Datenskandal, das war ja sozusagen das Erste, aber um zu zeigen, wie heftig das ist, wollten wir das auch gleich verbinden mit einer anderen inhaltlichen Geschichte. Und wir haben dann lange überlegt, welche von diesen Dingen wir jetzt als Erstes rauspicken sollen. Und weil Tesla ja nun mal um dieses Versprechen des Autopiloten herum aufgebaut ist, haben wir uns dann dazu entschieden, eine Geschichte über den Autopiloten zu machen. Und Kern dieser Geschichte, wir haben da mehrere Sachen gefunden, aber der Kern waren eben Riesen-Excel-Tabellen, wo Tausende von Beschwerden von Tesla-Fahrern dokumentiert waren, die halt gesagt haben, mein Tesla hat von alleine gebremst oder von alleine beschleunigt. Also ne, das war dann immer so aufgebaut, jede Spalte war quasi eine Beschwerde. Wer hat sich da beschwert? Wann hat er sich beschwert? Was ist der für ein Tesla gefahren? Und dann gab es immer so ein kleines Feld, wo sozusagen der Wortlaut wiedergegeben worden ist. Da standen dann so Sachen drin wie, als ich heute mein Kind von der Schule abgeholt habe, hat mein Tesla plötzlich vor dem Schulhof angefangen zu beschleunigen. Oder als ich heute auf dem Highway unterwegs war, hat mein Tesla so und so viel km/h voll abgebremst und mir ist fast jemand draufgefahren. Oder das Prägnanteste, das war damals dann auch unsere Überschrift, die auch viele andere Medien aufgegriffen haben. Mein Autopilot hat heute versucht, mich umzubringen.
Mhm. Ja, ja.
Daran erinnere ich mich noch. Das war krass, ja. Aber ich meine, diese Themen, dass man irgendwie ein Problem im Auto hat, das ist ja jetzt nicht unüblich. Ich weiß nicht, wie oft unsere Kollegen direkt, meistens Marcel, schöne Grüße an der Stelle, über Rückrufe schreibt und es halt einfach ab und zu mal einen Fehler im Auto gibt. Wieso war das in euren Augen so viel mehr als einfach nur ein Grund für einen Rückruf oder halt ein Defekt? Was vorkommt, das ist ein technisches Produkt, das Auto gilt als eines der hochkomplexesten Produkte, die überhaupt irgendwie an den Start gebracht werden. Wer wird von Menschen gemacht? Müssen Fehler drin sein, qua Definition. Wieso war das so verrückt für euch?
Ja, kann man sagen. Aber ist ja schon so, dass ein Produkt eigentlich ausgereift sein muss, bevor es auf die Straße kommt. Ne?
Gerade, das ist ein Punkt, ja.
Gerade im Produkt, das den Fahrer sozusagen entbinden soll von seiner Verantwortung fürs Fahren. Und wir haben dann, das war uns nicht klar, was für Versprechen Elon Musk über dieses Produkt, also über den Autopiloten gemacht hat. Und dann haben wir es rückverfolgt und wir konnten immer weiter zurück, immer noch ein Jahr zurückgehen. Und er hat auch im Vorjahr gesagt, in 6 Monaten ist es fertig. Und dann sind wir noch ein Jahr weiter zurückgegangen und haben wieder das Zitat gefunden. Das ist gleich fertig. Und noch ein Jahr vorher hat er gesagt, das ist eigentlich gelöst, das Problem. Und es gibt Zitate von Elon Musk, wo er sagt, ob Tesla sehr viel Geld wert ist oder null, entscheidet der Autopilot. Also es war wirklich das ist der absolute Kern, das laut Elon Musk selbst. Und wenn du dann Tausende von Beschwerden findest über den Autopiloten und das auch und das dann vergleichst mit den offiziellen Zahlen, was für Probleme es gibt, das passt da halt überhaupt nicht zusammen. Und da hat dann eine Recherche angefangen, die im Grunde noch bis heute läuft. Also wir bauen die Puzzlesteine immer noch zusammen und die allerneueste Recherche, die erscheint heute im Handelsblatt, genau dazu, was passiert eigentlich, wenn Tesla-Fahrer tödlich verunglückt? Was passiert dann? Ja. Tesla oder Musk sagt ja, man darf sein Unternehmen, man darf Tesla gar nicht als schnöden Automobilhersteller verstehen, man müsste ihn als Tech-Konzern verstehen und dass Teslas eigentlich Computer auf Rädern sind, die ständig Daten sammeln. Das ist der große Vorteil, sagt er, dass diese Flotte, davon gibt es ja jetzt 6 oder noch mehr Millionen auf der Straße, ständig Daten sammeln. Ja, ständig Daten sammeln und voneinander lernen. Also jeder Fehler, der irgendwo passiert, wird an die ganze Flotte sozusagen geleitet und so wird die ganze Flotte ständig schlauer. Gut, und wir zeigen halt, was passiert, wenn es einen tödlichen Unfall gibt. Da ist es nämlich so, ne, das ist auch ein kleiner Spoiler jetzt vielleicht, aus unerklärlichen Gründen bricht gerade dann immer der Datenfluss ab. Und wenn Tesla gefragt wird, ob nun von den Hinterbliebenen oder von den Behörden, dann lautet die Antwort, sorry, keine Daten. Oder noch besser vielleicht, sorry, keine relevanten Daten vorhanden.
Finde ich schön, dass da eine Bewertung stattfindet, keine relevanten Daten. Ich erinnere mich da immer, ich glaube, das war doch auch eine Recherche von, ich weiß nicht, war das von euch, ein Fahrer von einem Tesla, der aufgezeichnet wurde vom Wächtermodus, einstieg und wahrscheinlich sogar angetrunken war und dann Vollgas gab und irgendwie das Auto aufs Dach gelegt hat oder nicht, irgendwo bei einer Bahnhaltestelle oder sowas und dann weglief und alles aufgedröselt war und du quasi Acceleration, Brake, alles auf Millisekunden aus dem Can, Tesla arbeitet ja nicht mit dem klassischen CAN-Bus System, aber halt alles aus, was da war, an die Behörden rausging und verwertet wurde.
Das war nicht von uns, ich kenne den Fall auch. Und wir haben Dokumente sozusagen, wo man sehen kann, wie es tatsächlich eigentlich sein kann. Ne? Genau diese Tabellen, die du gerade erwähnt hast, die dann an die Behörde geht, wo du wirklich sehen kannst, in welcher Millisekunde das Gaspedal oder Bremspedal oder was auch immer zu wie viel Prozent durchgedrückt war. Wann angeschnallt, wann abgeschnallt, wann irgendwie das Lenkrad, wie, also wirklich, da ist alles dokumentiert. Aber ja, es gibt eben dann auch diese seltsamen Fälle, wo es halt eben keine Daten gibt oder ne, keine relevanten Daten. Du hast gerade gesagt, das Wertung, ja. Das finde ich auch erschreckend. Und ich finde noch erschreckender, dass wir kennen einen Fall, wo genau diese Antwort kam. Es gibt keine relevanten Daten. Ne? Die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall gesagt, hey, wir können einen Fehler des Autos nicht ausschließen. Es geht um tödlichen Unfall. Vielleicht war das Auto auch schuld. Wir brauchen diese Daten. Und Tesla sagt, sorry, wir haben keine relevanten Daten. Und das Erschreckendste ist eigentlich nicht mal diese Antwort, sondern die Reaktion der Staatsanwaltschaft, die dann sagt, okay, schade, case closed.
Okay.
Gott!
Ich habe ja auch diese ganzen Fälle gelesen und natürlich, der Autopilot ist ja vielfach schon in Kritik gewesen, weil er eben diese Versprechungen macht. Es gab viele Untersuchungen, auch NHTSA ist da etlichen Fällen nachgegangen.
Also das KBA der USA.
Ja, das KBA hat sich auch angeschlossen. Was ist aus eurer Sicht der Grund, warum Tesla damit durchkommt? Ich glaube, diese Formulierung gibt es auch in eurem Buch. Diese Versprechungen zu machen, die ja Produktversprechungen sind, und wenn die dann nachweislich nicht eingehalten werden in bestimmten Fällen und das Auto einfach Dinge tut, die es nach den Versprechungen nicht tun sollte. Und trotzdem kommt das Unternehmen damit durch. Das ist kein Produktmangel, der dann festgestellt wird, sondern es gibt irgendwie vage Versprechungen. Beim nächsten Over-the-Air-Update wird es dann besser und dann bremst er nicht mehr aus Versehen und so weiter. Und irgendwie kriegt man dieses System wie so ein Stück Seife nicht zu greifen und es geht immer so weiter. Woran liegt das aus eurer Sicht?
Ja, das ist das eigentlich Erstaunliche. Also es gibt also zwei Ebenen. Warum glauben ihm die Investoren weiterhin? Warum steigt die Tesla-Aktie, auch wenn solche Dinge passieren und dieses Versprechen seit 10 Jahren nicht eingehalten wird? Ich weiß nicht, ich bin kein Psychologe. Ich kann nur sehen, dass wann immer es so den Anschein hat, als ob die Öffentlichkeit den Glauben verliert, dann macht Elon an seine Versprechen oder an den Autopiloten oder an irgendwas, was er versprochen hat, macht er einfach ein neues Versprechen. Und das wirkt. Mhm. Das wirkt seit 10 Jahren. Das kann man nachweisen. Das Zweite, warum die Aufsichtsbehörden da nicht härter rangehen, es ist halt bei Tesla so, dass man die Daten, also um das beweisen zu können, dass es falsch läuft, dass da was falsch ist, bräuchte man die Daten. Und die Daten gibt Tesla nicht raus. Also es sich selbst, also sozusagen selbststeuerndes, also selbstverstärkender Effekt, wenn man ihm das nicht nachweist, also man braucht die Daten gibt er nicht raus und so kann man ihm das nicht beweisen. Und
Man hat ja, also es ist wirklich so eine Art System um dieses Versprechen herum aufgebaut. Ne? Wir merken jetzt, wie schwierig das auch ist, sozusagen das zu trennen, Tesla und Elon Musk. Ne? Eigentlich, wir kommen immer wieder schon auf Elon, das ist... halt schwierig.
Es ist auch okay. Also,
ja, dieses System ist, also die machen das halt auch klug. Ne? Diese ganze Diskussion um Full Self Driving und jetzt gibt es ja doch diesen Zusatz, den sie jahrelang vermieden haben, Full Self Driving Supervised, ne? Was dazu führt, dass egal was Elon Musk auf der Bühne sagt, der kann noch so coole Szenarien malen. Ne? Ihr könnt alle bald im Auto ein Buch lesen oder schlafen und das Auto fährt euch von der Ost- an die Westküste oder andersherum. Wenn es schief geht, sagen sie halt, naja, irgendwo im Handbuch steht doch, du musst immer einsatzbereit sein. Also ganz egal, was dein Auto macht, Tesla sagt im Zweifelsfall immer, du bist, ne, es gibt das, dieses Szenario, das Auto ist schuld, gibt es eigentlich gar nicht. Weil selbst wenn das Auto einen Fehler macht, musst du korrigieren können. Egal, ob der Chef auf der Bühne steht und eine super Welt meint. Und das haben wir ja in dem Buch auch drin, dass sozusagen der erste Ausdruck dieses Systems ist die Tatsache, dass es ist noch gar nicht so lange her in den Amerika einen Prozess, da haben Leute geklagt wegen, weil sie halt gesagt haben, das ist doch Täuschung, was die da machen, ja, was diese Diskrepanz der Realität und Elon Musk versprechen. Und Tesla und Elon Musk haben da gewonnen, die haben Recht bekommen, aber nicht, weil die Richterin irgendwie in dem Fall gesagt hat, es ist doch super, das Auto kann das doch alles, sondern die Richterin hat zugestimmt der Verteidigungsstrategie von Elon Musk und die lautete, naja, wer mein Versprechen glaubt, der ist selber schuld. Das ist jetzt kein Witz. Das ist die Verteidigungsstrategie. Da gibt's einen Fachbegriff für Puffery Defense. Die Anwälte sagen wirklich, wer diese Versprechen geglaubt hat, der ist selber schuld. Die konnte man nicht glauben. Das war einfach nur, er hat es aufgeblasen und übertrieben. Ja, und wer dem Glauben schenkt, der ist halt selber schuld.
Michael, an der Stelle als bekennender Fan der Serie Suits, wo es darum geht, wie Anwälte versuchen, das Recht zu biegen, um das nett zu formulieren. Meine Frage, das ist ja amerikanisches Recht. Amerikanisches Recht kennt meiner Wahrnehmung nach diese Möglichkeiten. Das europäische, vielleicht auch sondern das deutsche Recht hat auch Lücken und Kuriositäten, die es bereithält. Aber so ein Blödsinn doch eigentlich nicht. Also weil für mich klingt auch dieses irgendwo im Handbuch steht, ist ja dieses Ding mit, du kriegst als Kunde ja so lange Recht, wenn du deinen Hamster, deine Katze oder sonst irgendwas in die Mikrowelle steckst zum Trocknen, solange es nicht draufgeschrieben war, dass verboten ist. Jetzt hast du aber, keine Ahnung, ein asiatisches Zwergkaninchen, das halt nicht auf der Liste steht, dann hast du wieder gewonnen. Das ist ganz vereinfacht, natürlich völlig überspitzt. Also, aber das ist doch amerikanisches Verständnis von Recht. Das ist doch nicht das deutsche Recht, warum, oder das europäische Recht. Warum fällt es denen denn nicht hier auf die Füße oder gar in China? Wo ja dann vielleicht nochmal ganz andere nationale Interessen bei solchen Themen mit durchschwingen. Wieso?
Also, ja, also das fragen wir uns auch am Ende des Tages, ne? Das KBA, ihr habt es gerade selber gesagt, wir haben ja vor kurzem die Geschichte gemacht, die gucken sich jetzt auch Phantom Breaking und so, das schauen sie sich irgendwie auch an.
Phantom Breaking ist quasi, dass das Auto von alleine bremst, ohne Zutun oder Intention des Fahrers.
Genau, richtig. Ne? Wir haben damals diese große Geschichte gemacht und dann in der Folge noch viele kleinere. Das, ich glaube, das ist ein Problem, was eigentlich fast jeder Tesla-Fahrer kennt. Ne? Das ist manchmal nicht so schlimm, weil es dann irgendwie nur als so eine Art Ruckeln wahrgenommen wird. Und dann gibt es aber eben auch die Fälle, wo es doch sehr schlimm ist, weil das Auto, wir haben zum Beispiel diese eine Geschichte gemacht, da hat ein Gerichtsgutachter eine Fahrt mit einem Tesla gemacht. Der sollte halt eben prüfen, ob es dieses Problem gibt. Und dessen Auto hat dann, glaube ich, von 140 auf 90 km/h oder so, ich muss es nochmal nachlesen, aber also ziemlich krass abgebremst. Der Gerichtsgutachter hat diese Fahrt abgebrochen, ne, weil der gesagt hat, das ist zu gefährlich für mich und auch für alle anderen, die auf der Straße sind. Mhm. So, also dieses Problem hat uns dann auch nach den Tesla-Fights noch weiter begleitet und jetzt haben wir eben vor kurzem die Geschichte gemacht, dass sich das KBA das auch anguckt, was ich erstmal gut finde. Aber auch da muss man sich am Ende des Tages fragen, was die eigentlich machen können. Ne? Es gibt halt da noch dieses System, das, ne, Zulassungstourismus und so und Teslas, das wisst ihr vielleicht sogar besser als ich, aber die Zulassung läuft halt über die Niederlande und was der Autopilot jetzt eigentlich können muss, das entscheidet auch nicht irgendwie das KBA am Ende des Tages, sondern da gibt es irgendwie dieses, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich glaube, bei der UNO oder so ist es angesiedelt. Ich habe es letztens ja noch selber geschrieben, aber ich weiß es gerade nicht. Der KBA-Präsident ist auf jeden Fall der Vorsitzende dieses Gremiums.
Mhm. Ja, aktuell, ja.
Genau, aber wer da wirklich was machen könnte und ob das nicht am Ende eher so zahnlose Tiger sind, ich fürchte irgendwie Zweiteres. Und das ist halt auch, wenn du fragst, warum kommen die denn hier damit durch, ist das halt auch Teil der Wahrheit. Ne? Diese ganze Datengeschichte, ja, ich finde das total schockierend, dass die Staatsanwaltschaft da nicht zumindest mal fragt oder schreibt, lassen Sie uns das mal entscheiden, was relevante Daten sind und was nicht. Aber wenn sie das tun würden und Tesla würde sagen, nö, die haben auch erstmal keine Handhabe, irgendwas zu machen, weil es gibt keinen Serverraum hier in Deutschland oder so, wo die jetzt einfach reinmarschieren könnten. Ne? Mhm. Das ist halt irgendwo anders, da kommt die Staatsanwaltschaft gar nicht hin.
Wir haben sogar den Frust haben wir sogar schriftlich oder die Unsicherheit. Wir haben jetzt, weil wir so viele Kunden kennen, die solche Probleme hatten, kennen wir auch Gerichtsakten und da ist dann auch Schriftverkehr zwischen einzelnen Beamten. Ne, da schreibt dann der Beamte, hey Tom oder Herr Meier, die Frau Schulze, ne, die Witwe von Herrn Schulze, der in seinem Tesla verbrannt ist, die ruft hier ständig an und belagert mich, wir sollen den Fahrtenschreiber, also die Blackbox auswerten. Mhm. Haben Sie schon mal was davon gehört? Und dann sieht man, wie die sich so unterhalten. Ah, es gibt eine Blackbox, ja, stimmt ja. Können wir dann danach fragen? Ja, aber wenn wir fragen, würden die dann antworten? Also so eine Hasenfüßigkeit, die man sich, bei der einem wirklich unwohl wird. Zumal, wenn wir sehen, wie auf der anderen Seite die amerikanische Umweltbehörde vor 10 Jahren mit Volkswagen umgegangen ist. Da stand ja in dem Brief gleich mal eine Zahl drin von wie viel, 20 Milliarden, die das dann kosten würde. Natürlich will ich jetzt um Gottes Willen nicht Volkswagen in Schutz nehmen, aber
Ich habe es in der Recherche aufgeschrieben. Ich glaube, VW wurde, es ist der aktuellste Stand ist irgendwas um die 30 Milliarden, die VW da veranschlagt. Man muss fairerweise dazu sagen, VW baut im Jahr irgendwie 10 Millionen Auto, roundabout. Tesla hat jetzt in all den Jahren, die es die Firma gibt, seit 2003 ist gegründet worden. Ich habe hochgerechnet ungefähr knapp 7 Millionen Autos gebaut. Also die Lebensleistung von Tesla ist quasi weniger, als dass das VW im Jahr vom Band hustet. Also daher ist vielleicht auch nochmal eine andere Nummer. Nichtsdestotrotz ist es natürlich verrückt. Also weil...
Ja, es ist verrückt. Ich glaube,
ja, vielleicht müssen wir auch sehen, vielleicht wirkt es alles so unwirklich, weil wir jetzt jeden Tag Elon Musk so in den Nachrichten sehen, wie er halt in den Nachrichten ist. Mhm. Aber wir müssen, man kann sich, die Leute haben ein kurzes Gedächtnis, wenn man sich nur ein paar Jahre zurückerinnert, was Elon Musk auch an dem, also als wir angefangen haben mit der Recherche, 22, da war Elon Musk ein Genie, ne, eine Ikone, alle wollten sein, also Herbert Diess von Volkswagen hat gesagt, zu seinen Managern, ihr müsst mehr so sein wie die bei Tesla. Tesla kann das besser als wir. Ne? Wir müssen
kürzlich hat es Herr Lindner auch gesagt, das hat ihm jetzt nicht so richtig gut getan. Wenn ich mich zurückerinnere an 2022, war das die Zeit, wo noch heftigste Proteste wegen der Gigafactory waren. Wenn man sich im Automanager-Umfeld, dann war Herr Diess einer der, der gesagt hat, der macht's richtig. Mhm. Aber es gab auch ganz viele, die gesagt haben, weiß nicht, ob das nur so toll ist, weil da natürlich ganz viel auf der Strecke bleibt. Also da, das finde ich, ist schwierig so eindeutig zu bewerten. Also es gab die Fanboys, die gibt es auch heute noch, die werden uns, glaube ich, auch bei diesem Podcast und bei diesem Video kommentarspaltenseitig steinigen. Sorry dafür. Aber, und bitte seid nicht zu hart mit uns, wir sind auch nur Menschen. Aber die Grundannahme ist, dass da natürlich was ist und dass diese Art und Weise, wie Musk mit Ideen, mit seinen Visionen umgeht und mit welcher Vehemenz er sie durchzieht, ist schon klar. Aber trotzdem, auf den Fall Tesla zurück, mit welcher Machart schaffen die das denn? Wie kommt diese Firma dazu, sich so da durchzulavieren? Also ich erinnere mich noch, diesen Skandal. Wir haben diesen gestandenen Manager Winterkorn, der war ja nicht aus der Ruhe zu bringen und die Selbstsicherheit und das Standing in persona in Automanager. Und dann gab es diese Pressekonferenz im September und er stand da zittrig, fertig, fast kaputt und hat gesagt, wir haben nichts gemacht, aber... Und es war ganz gruselig. Mhm. Ja. Obwohl er vielleicht sogar, zwei für den Angeklagten, davon noch ausging, dass sie nichts gemacht haben. Aber der war ja voll angeschossen. Und ich habe Musk noch nie so gesehen und der wird auch nicht angeschossen.
Nein.
Und das, sorry, genau. Jetzt auch mit dem ganzen Trump-Ding, das mit dem Anschießen, das ist mehr so verbal gemeint.
Verstehe schon. Aber das ist genau der richtige Punkt. Ne? Elon Musk kennt keinen zurück. Genauso wie Donald Trump. Ne? Da sind die beiden tatsächlich gleich. Es gibt ja haufenweise Berichte von Mitarbeitern von Donald Trump, die ihn sagen, Sir, ne, das waren nicht 50%, das waren nur 13%. Und dann sagt er ihnen, das ist ganz egal, die Wahrheit ist egal. Du musst das, was du sagen willst, nur oft genug wiederholen. Und das ist die erste Regel. Und die zweite Regel, du darfst nie einen Fehler zugeben. Niemals einen Fehler zugeben. So geht er vor. Und genau so tickt Elon Musk. Wir können das tatsächlich an einem Beispiel sehr, sehr anschaulich machen. Das war im Januar 2022. Das ist der Bericht vom Cybertruck, den Michael vorhin erwähnte, wo drin steht, also die Ingenieure sagen dann den Managern so sieht das aus. Und wir sind schon in Verzug hier mit dem Cybertruck. Eigentlich sollte der ja links auf der Straße sein, so wie alles, was Elon Musk verspricht, war auch das nicht eingehalten. Wir sehen uns auch an die kugelsicheren Scheiben und so. Ne? Aber
das war lustig.
Das war auch lustig, gut. Aber also jetzt ganz konkret. Januar 22, die Ingenieure schreiben diesen Bericht. Und da steht drin, so mit dem Bremsen gibt es Probleme hier bei dem Auto. Dann bricht das leicht nach links oder rechts aus. Beschleunigen ist auch schwierig, dann passiert das und das. Wenn wir die Klimaanlage anmacht, dann vibriert das Lenkrad. Ne? Und außerdem dies und außerdem das. Ein Tag später gibt es einen Tweet von Elon Musk, Da steht drin, ich habe gerade in den neuen Cybertruck Probe gefahren. It's awesome.
Mhm.
Was passiert? Die Aktie steigt.
Ja, das verstehe ich. Aber können wir uns sicher sein, dass nicht ein, keine Ahnung, Frank Weber von BMW nicht genau das Gleiche macht, weil er halt den visionären CTO-Chefentwicklergeist hat mit, ja, es ist toll und ja, es gibt Baustellen, aber an sich, das wird gut, um auf Kollege Bloch zu rekurrieren.
Ja, aber das ist halt der Unterschied. Ne? Das ist die deutsche Machen. Ja, es gibt Baustellen, aber wir schaffen das schon. Elon Musk stellt sich 2019 hin und sagt, nächstes Jahr haben wir ganz sicher 1 Million Robotaxis auf der Straße.
Ja. Gut, ich meine, Audi hat, wann sind wir das erste Mal?
Egal.
Ja.
Ja, also ich glaube, dass dieses System Diskrepanz zwischen Musk und dem, was dann Performance vom Unternehmen da ist, das kann man wirklich nur mit der unglaublichen, ja, mit dem Mythos Musk vielleicht irgendwie erklären. Andererseits habt ihr ja auch im Buch aufgedeckt, wie die das konkret machen, dass man halt als Servicetechniker nie was rausgeben darf, dass man also dieses Prinzip keinen Fehler zugeben, auch nicht mal irgendwo notieren, dass ihn irgendwer anders vielleicht sehen könnte. Das haben sie ja anscheinend perfektioniert durchs ganze Unternehmen durch und damit bleibt das Ganze, auch das Thema Servicebeanstandung, so eine totale Blackbox für alle Außenstehenden, oder?
Ja, genau. Also wir haben, das ist uns aufgefallen tatsächlich, ich glaube, wir haben es vielleicht noch gar nicht direkt in den Daten selber gesehen erst, sondern als wir dann irgendwann in der Recherche damals in einem Stadium waren, wo wir endlich auch Leute angesprochen haben, ne, damit haben wir halt lange gewartet, weil wir nicht wollten, dass Tesla irgendwie davon erfährt, aber irgendwann haben wir es dann doch getan. Und auch interessant, selbst die Kunden wollten am Anfang nicht mit uns reden. Ne? Da haben uns dann die Daten sehr weitergeholfen, weil wann immer jemand nicht mit uns reden wollte, konnten wir so ein bisschen gucken, wo tauchen diese Menschen in den Daten auf. Und wir haben dann zum Beispiel Kunden angerufen und denen gesagt, ja, wir würden gerne mal über ihren Tesla sprechen. Ah, nee, deutsche Journalisten und so, eher nicht. Ja, aber vielleicht können wir mal über den Werkstattbesuch an dem und dem Tag in, weiß ich nicht, Sacramento oder so, wo sie ja des und deswegen waren. Mit dem Kilometerstand sowieso. Und dann waren die, ja, woher weiß er das alles? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann haben die halt erzählt und auch von ihren Erfahrungen berichtet. Und natürlich fragst du dann als Journalist, gibt es das denn auch schriftlich? Haben sie da irgendwie mal was bekommen? Und dann kam immer die Antwort, nein. Wir haben immer probiert. Die meisten haben sogar Schwierigkeiten gehabt, überhaupt mal, ne, also die bringen dann ihr Auto dann in dieses Service Center rein und dann ist es da halt für ein paar Tage oder so oder noch länger und dann kriegen sie es irgendwann zurück und dann ruft jemand an, der dann was sagt. Wenn die in der Zwischenzeit versuchen mal was herauszufinden oder auch im Nachgang was wissen sollen, haben die total Probleme, überhaupt irgendjemanden zu erreichen. Du findest halt von außen gar nicht mal Nummern irgendwie oder Mailadressen einzelner Mitarbeiter raus. So, und aber dann haben wir eben gemerkt, okay, es gibt so ein Muster, die kriegen nie irgendwie so einen richtigen Bericht oder so, sondern das halt nur mündlich. Und dann haben wir nochmal gezielt in unseren Daten gesucht und viele, ne, also Jira war sozusagen das eine, dieses Projektmanagementsystem. Es gibt noch ein anderes wichtiges System bei Tesla, Toolbox heißt das. Das ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Service-Centern und den Ingenieuren. Ne? Also die nehmen halt bei Toolbox, dokumentieren die sozusagen jeden Fall, jedes Auto, das da irgendwie reinkommt, weil es von alleine gebremst hat, weil es die Klimaanlage nicht funktioniert. Ganz egal, es gibt einen Zahlencode für jedes Problem. Das wird dann aufgenommen in Toolbox und da kann man dann halt auch solche Fälle zuweisen. Und dann gibt es bei Tesla so einzelne Teams. Ne? Es gibt ein Team, das beschäftigt sich halt nur mit dem Autopiloten. Es gibt ein Team, das beschäftigt sich mit Traktionsproblemen oder so. Es gibt für jedes Problem halt ein Team. Und wir hatten eben auch diese Toolbox-Daten und dann haben wir da nochmal genau reingeguckt. Da kann man dann am Rand dann auch immer in so einer Spalte die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern sehen. Und da haben wir dann plötzlich gesehen, hey, Moment mal, da steht eigentlich fast immer am Ende gibt so eine Anweisung. Hier sind jetzt so ein paar Talking Points, was mit dem Auto angeblich los ist und so. Aber niemals schriftlich weitergeben. Auch nicht auf die Mailbox quatschen oder so. Nur mündlich im Telefonat, ne? Bloß kein Paper, ne, die Amerikaner nennen das ja Paper Trail, bloß kein Paper Trail hinterlassen.
Aber das steht da quasi als, um das sehr deutsch zu formulieren, dienstliche Anweisung in dem, also in dem Dokument oder also mit drin.
Ja, in Caps Lock, also in Großbuchstaben.
Okay, krass.
Das scheint wichtig zu sein. Okay.
Was mich jetzt noch mal kurz interessieren würde, ich glaube, man muss ja so das Produkt Tesla so ein bisschen unterscheiden. Es gibt FSD oder Full Self Driving oder Autopilot, was viele Menschen vergöttern und andere des Teufels finden. Wie wir sehen, ist, glaube ich, das Letztere eher richtig. Aber gleichzeitig ist ja ein Tesla auch ein Elektroauto, was da in weiten Teilen eine vergleichsweise gute Performance hat, halt auch mit seiner enormen Performance zu Beginn quasi die Autoindustrie disruptiert hat. Habt ihr denn da auch entsprechende Probleme gefunden oder ist diese verschlossene Auster-Taktik und dieses ganze Abwiegeln und sich rauslavieren vor allem auf den Autopilot beschränkt oder gilt das auch für andere Defekte, die diese Fahrzeuge haben könnten?
Ja, also es gibt auch andere Defekte. Es ist, wir waren damals halt in der Situation, wir mussten uns irgendwas rauspicken, ne? Aber wir sind, wir sind auch mit diesen Daten noch nicht am Ende. Es ist jetzt noch nicht so, dass wir das ausgeschöpft haben. Es ist halt so, dass seit wir das gemacht haben, haben wir auch zum Beispiel gute Kontakte in Grünheide und so. Deshalb machen wir jetzt zwischendurch auch viele Geschichten, die gar nichts mehr mit den Daten zu tun haben. Aber da stecken schon auch noch Themen drin. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass Korrosionsprobleme ist ein Riesenthema, ne? Also so die Autos, die irgendwie in Norwegen oder so, wo Schnee liegt, die halt einfach diese krassen Korrosionsprobleme haben. Wir haben Dokumente gesehen, da ging es darum, dass sich die Sitze auflösen, wenn du irgendwie dich da reinsetzt und vorher mit Sonnencreme dich eingecremt hast. Wir haben eine Geschichte gemacht zu den Türgriffen, ne? Da war Tesla ja sozusagen Vorreiter, diese versenkbaren Türgriffe, die halt leider auch an die Batterie angeschlossen sind und es ist nicht so leicht, wenn du einen Unfall hattest, da die Notriegelung zu finden, vor allen Dingen dann, wenn du bewusstlos bist, ne? Und wir haben dann zum Beispiel einen ganz, ganz besonders tragischen Fall, da saßen ja junge Menschen, ich glaube 2 17-Jährige waren es, die hinten drin saßen. Der Fahrer hat einen Fahrfehler offenbar gemacht, der Tesla ist gegen den Baum geprallt, das Auto ist in Flammen aufgegangen, ne? Die Autos neigen natürlich dazu zu brennen, wenn sie irgendwo gegenknallen. Und diese 2 17-Jährigen hinten, die waren halt bewusstlos und die sind auch vor den Augen der Feuerwehr verbrannt, weil die das Auto nicht aufbekommen haben. Ja? Und Also teilweise sehr, sehr gibt es frappierende Probleme, über die wir auch dann in den Daten was gefunden haben. Es gibt auch einen Haufen Sachen, die für uns jetzt wahrscheinlich gar nicht, ein paar haben wir im Buch erwähnt, weil wir es irgendwie lustig fanden. Es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die anscheinend aus Versehen den Autopiloten bestellen und dann ihr Geld zurückhaben wollen. Es gibt eine Tabelle, wo es darum geht, dass auf dieser Tesla-eigenen Spielekonsole irgendwelche Spiele fehlen. Ne? Das ist jetzt für uns nicht so interessant. Wir haben es im Buch erwähnt, weil es irgendwie komisch ist. Aber wir picken uns jetzt für die Berichterstattung natürlich die Themen raus, die am krassesten sind in unseren Augen.
An der Stelle, weil du sagtest, dass die Autos dann eher brennen. Also wenn man ein Auto richtig konzipiert, auch ein Elektroauto, das möge vielleicht nochmal für alle gesagt sein, dann sollte das auch nicht brennen, sondern ein Thermal Runaway der Batterie im Keim erstickt werden. Dass das passieren kann, ja. Ich meine, statistisch wissen wir auch, dass Elektroautos nicht häufiger brennen als andere Autos. Aber gerade auf die Batterie gemünzt und weil du von Defekten sprichst. Tesla macht ja das große Versprechen oder ist damit auch in die E-Mobilität gestartet, dass die Batterien eine besonders lange Garantie haben. Ich meine, bei Tesla sind das 8 Jahre.
Ja, es hat sich mal ein bisschen geändert, also, aber es gab bis 250.000 Kilometer, was schon viel sehr ist. Außergewöhnlich ist, ja.
Und jetzt haben wir gerade letzte Woche im Podcast auch da schöne Grüße an Otto Behrendt von der EV-Klinik in Berlin gesprochen und uns da auch über die Reparaturanfälligkeit von insbesondere auch Teslas unterhalten. Und da würde mich interessieren, habt ihr da irgendwie Kulanzdaten, weil die Batterie ist ja gerade fürs Elektroauto und das kommt jetzt vielleicht halt doch irgendwie in unser Metier hier. Ist ja schon irgendwie Dreh- und Angelpunkt, wovor die Leute Angst haben, dass es irgendwie nicht schief geht, dass die kaputt geht und so weiter. Habt ihr da irgendwie Themen gefunden, dass man sich versucht, auch rauszureden, auf irgendwelche Garantieversprechen oder sowas? Oder ist das gar nicht vorgekommen?
Also da,
das wäre ein schöner Service-Part an der Stelle.
Ja, da bin ich jetzt ganz ehrlich, da sind wir jetzt an der Stelle ein bisschen blank. Ich möchte aber nicht sagen, dass es dazu nichts in den Daten gibt, sondern vielleicht jetzt hier ankündigen, dass wir den Hinweis gerne annehmen und nochmal nachgucken, ja. Und wer weiß, dann können wir vielleicht nochmal sprechen, wenn sich daraus was ergibt. Aber ich kann es jetzt hier an der Stelle nicht sagen. Das ist
Zu eurer Rechtfertigung, ich glaube, wir haben es vorher nicht erwähnt, die Daten, die ihr gewälzt habt, das waren 100 Gigabyte, glaube ich, oder?
Genau, 100 Gigabyte, und dazu muss man sagen, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, halt ein super wildes Potpourri, also da waren jetzt keine riesen Fahrzeugdaten, die alleine schon irgendwie 40 Gigabyte ausmachen, sondern ganz, ganz viele Daten lagen uns als JPEG einfach vor oder als abgefilmtes Handyvideo oder sowas. Dem geschuldet ist, dass der Whistleblower, der Lukas, ganz am Anfang, der hatte halt Angst, ne? Als der angefangen hat, dachte der hat ja auch so eine Art Spionagesoftware auf seinem Rechner gefunden, ne? Und der hatte halt Angst, dass er auffliegt. Deshalb hat er ganz am Anfang, war er halt super vorsichtig und hat einfach mit seinem, also hat Dateien aufgerufen und hat mit seinem Handy Bilder gemacht oder Excel-Tabellen abgefilmt. Also minutenlang durch Excel-Tabellen gescrollt und einfach mit dem Handy ein Video gemacht. Später ist er dazu übergegangen, Screenshots zu machen. Ne? Auch die liegen jetzt als JPEGs vor. Und dann erst ganz spät, als immer noch nichts passiert ist, hat er dann halt angefangen, Dateien herunterzuladen. Mir fällt auch übrigens gerade ein, so apropos brennende Autos. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, sozusagen, was ihm, also du hast das so vorhin angeteasert, Sönke, dass ihm so viel Schlimmes passiert ist, ne? Aber wenn das interessant ist, ne, können wir da natürlich
unbedingt
auch noch drüber reden.
Gerne.
Das rundet das Bild ja auch so ein bisschen ab.
Ja, da sind wir mitten im Feuer sozusagen. Also der Lukas Grubski, der kam da dahin und war glücklich. Also wirklich glücklich, weil er Elon Musk sein großes Vorbild war und er meinte, Tesla würde was zur Verbesserung der Welt, ne, so hat er das formuliert, beitragen. Und wenige Monate, nachdem er angefangen hat in Norwegen, gut, schon am ersten Tag hat er sich gewundert, dass er nicht das richtige Arbeitszeug hatte und dass irgendwie Hammer fehlten und also das muss da ziemlich chaotisch ausgesehen haben. Das haben wir allerdings später dann auch gehört, auch aus Grünheide, dass die Leute gar nicht richtig angelernt werden, sondern der Vorarbeiter kommt und sagt, frag mal den Tom neben dir, wie man das macht, und dann sehen wir uns heute beim Mittagessen oder so. Also ganz andere Zustände, als man das von Audi oder Daimler oder so kennt. Aber zurück zu Lukas, der war also kaum 3 Monate da. Da gab es eine Autoausstellung in Lillestrøm. Und das war in einer Riesenhalle. Das war das Model 3 oder Y, welches? Also ein neues, wisst ihr wahrscheinlich besser, 2019, war neu in Europa.
Model 3 müsste das gewesen sein.
War eine Model 3. Ja. Und das war in einer großen Halle und auf der einen, die Halle war durch einen riesen Stoffvorhang getrennt. Auf der einen Seite waren die Autos und die Kunden, die Besucher, die dieses neue Model 3 dann bewundert haben. Und hinter dem Vorhang, in der zweiten Hälfte der Halle, waren die Modelle, also die Autos, an denen noch ein bisschen was gemacht werden musste, noch geputzt oder geschraubt. Und auf der Seite arbeitete auch Lukas. Und dann hat er plötzlich was gerochen und Hitze in seinem Nacken gespürt. Und als er sich umdrehte, war wenige Meter neben ihm ein Tesla in Brand geraten. Da, wie sich später dann rausstellte, hat ein anderer Mitarbeiter einen Booster reingesteckt und an dem Booster was gemacht, das dazu geführt hat, dass es dann eine Überladung war und dann hat es Feuer gefangen. Und
oh nein.
Es wäre wahrscheinlich so gewesen, dass, ja, wenn die, ich meine, ihr wisst ja selbst, wenn die Batterie Feuer gefangen hätte, dann wäre Ausstellung vorbei gewesen. Er ist dann
und alle, die da jemals hätten stattfinden können in dieser Halle wahrscheinlich.
Ja. Und da war auch Tesla noch nicht der Riese, der heute ist. Also das hätte schon richtig schwere Folgen haben können. Aber hatte sie nicht, denn Lukas springt zu dem Auto, greift mit bloßen Händen in den brennenden Motorraum, zieht den brennenden Booster raus und wirft ihn auf den Boden. Er verbrennt sich dabei seine Finger und dann treten die Kollegen das Feuer aus und die Kunden auf der anderen Seite vom Vorhang merken nichts. Dann sagt sein Chef, schreibt eine Mail an Elon Musk. Ne? Hallo Elon, nicht erschrecken, wir hatten hier ein kleines Problem, aber durch den heldenhaften Einsatz von einem Service-Mitarbeiter ist die Katastrophe verhindert worden. Elon, vielleicht würde der Mann sich über eine Mail von dir freuen. So, und dann schreibt Elon Musk an Lukas Krupski, den Servicetechniker, der irgendwie auf der alleruntersten Stufe von Tesla und am anderen Ende der Welt sitzt. Hey, Hero of the Day, ne? Thank you. Und so. Lukas schreibt zurück, ah, kein Problem, ich musste das tun, was richtig war. Dann schreibt Elon wieder zurück, ja, super. Und wenn es noch was zu verbessern gibt, dann sag mal Bescheid. So. Und das ist halt, ne, gut, Elon Musk ist kein Amerikaner, aber also eigentlich, also wer mit Amerikanern zu tun hat, ne, wenn die meinen manche
das,
Sachen.
Das war kein echtes, das war kein echtes.
Das war kein Aufruf, jetzt eine Excel-Tabelle anzulegen mit den 17 Fehlern, die ihm aufgefallen sind in seinen ersten 3 Monaten. So hat das der Lukas aber aufgefasst. Weil ihm alle möglichen Sachen, mal abgesehen davon, also angefangen damit, dass ihm die Arbeitskleidung nicht passte oder dass er keinen Hammer bekam und die Schrauben nicht richtig waren, hat er gesagt, okay, ich fange mal an. Die Hebebühnen hier, ne, die sind nicht zertifiziert. Ne? Meine Kollegen liegen hier unter Hebebühnen, wo niemand so richtig weiß, ob die nicht zusammenbrechen. Und es gibt zu wenig Feuerlöscher hier. Und wenn wir Schweißarbeiten machen, dann stehen die Wagen zu nah beieinander, da fliegen die Funken dann auf die Mitarbeiter oder die Fahrzeuge über. Und. Das schreibt er nach Kalifornien. Dann kommt ein Tag später sein Vorgesetzter zu ihm und sagt, bist du wahnsinnig geworden? Was machst du denn hier? Was soll denn das? Der hat das dann mitbekommen. Weil Elon natürlich gesagt hat, ey, Idioten, was macht ihr da in Norwegen? Soll ich mal vorbeikommen? Ne, was das Schlimmste, also an jedem Standort das Schlimmste ist, wenn Elon vorbeikommt. Da können wir noch viel erzählen. Und dann sagt ihm sein Mitarbeiter, pass mal auf, am besten hörst du auf zu schreiben, aber wenn du überhaupt noch was schreibst, dann sprichst du das vorher mit mir ab. So, dann sagt Lukas, schreibt trotzdem wieder zu Elon und sagt, hier, mein Chef möchte, dass er meine Mails an dich vorher sieht, ist das in Ordnung? So im Hinterkopf, vielleicht ist der Chef ja nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und dann schreibt Elon Musk zurück, lass mal gut, ne? Ich kann mich nur um Sachen kümmern, die wirklich wichtig sind. Und das trifft unseren Whistleblower im Herzen, in der Magen, im Herzen eher, weil er ganz ehrlich bemüht ist, das Unternehmen zu verbessern, auf Fehler hinzuweisen und so glücklich war, dass der Chef ihm sagt, also der Weltchef Elon, er hat sich als Jünger, also sein, was ist das dann, Prophet?
Messias,
ja, dass er direkten Kontakt hatte, das war wunderbar für ihn und das entspricht auch dem, was Elon Musk mal gesagt hat, dass er keine Hierarchien möchte in seinem Unternehmen, dass er verdammt nochmal nicht will, dass jemand ein Ticket anlegt, wenn er irgendwas sieht. Er soll sofort mit dem sprechen, der das lösen kann. Und sei es, es ist der Vorstandsvorsitzende. Jeder soll mit jedem, auch der Servicetechniker soll sich direkt mit dem Vorstandsvorsitzenden unterhalten können, wenn das Problem es nötig macht. Und Lukas meinte, das Problem ist nötig. Und jetzt sagt der Musk ihm, ich kann mich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. So. Und 2 Wochen später macht Lukas seinen Computer an und merkt, hier ist es komisch. Ne? Word schleift und Excel läuft viel langsamer. Wenn ich was suche, dann dauert es ewig, bis ich das finde. Was ist denn da los? Und dann macht er einen berühmten Klammergriff, ne? Control, Alt, Delete und guckt im Task Manager, was da für Programme laufen. Und dann findet er ein Programm, das heißt Code 42, das irgendwie 80% der Rechenleistung gerade frisst. Und sagt er, was ist Code 42? Habe ich noch nie gehört. Googelt er, findet sofort, Code 42 ist ein Programm für Mitarbeiter, die eine Bedrohung für dein Unternehmen darstellen.
So. Ist das allein schon eigentlich legal? Mitarbeiter, also nach meinem Verständnis von Datenschutz ist es das nicht, aber das fängt ja damit schon an.
Also 14 Tage vorher ist er der Held des Tages und spricht mit Elon Musk. Elon Musk. Und 14 Tage später ist er eine Bedrohung für das Unternehmen. Wird ausspioniert. Und dann geht's los. Dann wird er drangsaliert, dann wird er gemobbt. Sein Chef hat anscheinend der ganzen Abteilung erzählt, ey, der Lukas, wisst ihr, was der macht? Der schwärzt uns hier bei Elon Musk an. Ist ja klar. Also jetzt aus Sicht der Restlichen im Teams, wenn du hörst, ne, da ist jemand, der sagt, hier funktioniert gar nichts. Und das hat er gerade dem Konzernchef gesagt, von dem man weiß, wie jähzornig und aggressiv der ist. Muss das natürlich bei den Mitarbeitern auf eine bestimmte Art und Weise ankommen. Es führt dann dazu, dass er versetzt wird, in den Keller. Der muss dann monatelang im Keller arbeiten. Dann kriegt er eine Abmahnung wegen schlechter Leistung, nachdem er kurz zuvor ja noch in allerhöchsten Tönen gelobt worden, auch schriftlich in den Mitarbeitergesprächen da gelobt worden ist. Dann wird er abgemahnt. Dann nimmt er sich einen Arbeitsrechtler, eine Arbeitsrechterin in dem Fall. Dann wird die Abmahnung zurückgenommen. 3 Tage später kriegt er eine neue Abmahnung. Und so wird aus diesem Jünger von Elon Musk der schärfste Gegner von Elon Musk. Mhm. Der sagt, okay, dann sammle ich jetzt mal, was ich vielleicht als Munition brauche für meinen Arbeitskampf. Und dann findet er, oder dann merkt er, dass er, was immer er sucht, er auch findet. Bis hin zu der Sozialversicherungsnummer von Elon Musk, den Rechnungen für Elon Musks Bodyguards und 1000 von Kundenbeschwerden. Und so, so ging diese Geschichte in Norwegen los.
Ich finde es jetzt super spannend. Wir sind natürlich jetzt so ein bisschen schon in den Bereich Elon Musk abgerutscht. Aber was mich jetzt an der Stelle nochmal total interessieren würde, wie ging es denn am Ende mit eurem Whistleblower weiter? Ihr hattet ja sehr intensiven, auch persönlichen Kontakt. Und ich habe natürlich sehr weit gelesen. Aber wie ist Stand jetzt? Wie geht's Lukas jetzt?
Ja, also vielleicht müssen wir zwischendurch sagen, dass 6 Tage nach unserem ersten Bericht ist er morgens aus dem Bett geholt worden von der norwegischen Polizei, die seine Wohnung auf den Kopf gestellt hat. Also Tesla hat das sehr schnell gemerkt, wer da, ne, trotz aller Vorsichtsnahmen, das war aber auch immer klar, da haben wir oft und lange drüber gesprochen, Tesla wird rausfinden, wer ich bin, hat er mir immer gesagt, so dumm sind die nicht. Dann kam die Polizei und hatte alle seine elektronischen Geräte mitgenommen, dann wurde er angezeigt, dann ging ein langer Gerichtsstreit los. Stand heute ist, dass er zwischendurch hat er dann einen Whistleblower-Preis bekommen, in London. Mhm. Stand heute ist, dass die letzte Instanz für ihn entschieden hat, also die letzte, die es bisher gab. Für ihn entschieden bedeutet in diesem Fall aber auch nicht, dass er irgendwie 5 Millionen, so wie in den USA, oder 50 Millionen Dollar Entschädigung bekommen hätte, weil er schlecht behandelt wurde, sondern er sollte 10.000 Euro Entschädigung bekommen und Tesla sollte die 170.000 Euro Anwaltskosten, die aufgelaufen waren, bezahlen. Und dagegen hat Tesla dann Einspruch erhoben und da stehen wir heute.
Wahnsinn.
Ja, das ist krass. Bevor wir, ich glaube, dann können wir auch, was das Thema Tesla angeht, außer du hast da noch was gehört. Aber was mich da noch interessieren würde, weil wir ja in dem ersten Teil hier heute ein bisschen klären wollen, noch, wie er an diese Geschichte rankam, wie das ist. Ich weiß noch aus meiner Volontariatszeit, Redakteur lernen, also die Ausbildung eines Redakteurs nennt sich dann Volontariat, macht dich nicht mit der Geschichte gemein. Du hast gerade eben gesagt, Lukas wurde der schärfste Kritiker, der größte Feind vielleicht von Elon Musk und von dem Gebaren. Wieso seid ihr da drauf eingestiegen und habt nicht überhaupt erst gedacht das ist, und das kennen wir natürlich hier auch, wir haben ganz viele tolle Leser und Zuhörer und Zuschauer, die uns auch melden, dass sie ein Problem mit ihrer Werkstatt haben, dass sie irgendwie Ungereimtheiten finden. Wieso war das für euch so ein Ding, dass ihr sagt, da bleibe ich dran und das ist nicht die persönliche Fehde des Service-Mitarbeiters, der sich gegängelt fühlt?
Naja, erstmal ganz ehrlich, selbst wenn es das Motiv wäre, ne, müsste man ja fragen, ob sozusagen ein Missstand, der da möglicherweise aufgedeckt wird, ob man den einfach unter den Tisch fallen lassen möchte, nur weil derjenige, der ihn aufgedeckt hat, weiß ich nicht, aus einem nicht so edlen Motiv gehandelt hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er natürlich auch zu uns kam und gesagt hat, ich möchte Missstände aufdecken. Das ist mein Motiv. Ich will, dass die Leute müssen wissen von diesen Datenschutzverletzungen. Das kann nicht sein, wer weiß, was mit diesen Daten gerade passiert und außerdem die ganzen Autopilot-Sachen und so. Und das dritte ist, wir haben wahnsinnig viel Zeit darauf verwendet, alles nachzuprüfen, was er gesagt hat. Also wir haben, ich glaube, 6 Monate lang recherchiert. Die 2 großen Fragen. Erstens, sind diese Daten echt? Wir haben, ich glaube, jeder, der nach und nach mit ins Boot geholt worden ist, hat gleich reagiert. Er hat nämlich die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, kann das stimmen? Ja, können diese Sachen jetzt wirklich echt sein, die wir uns hier gerade angucken? Und die 2. Frage, die sich daran anschließt, kann das stimmen, was er uns erzählt hat, dass wirklich der Servicetechniker Zugriff auf all diese Sachen hatten. Wer sagt uns, dass wir da nicht eigentlich, er war ja auch am Anfang für uns noch lange anonym, wer sagt uns wirklich, dass das kein Hacker ist oder so? Ja, und wir da eben nicht,
genau.
Oder wir da irgendwie einem Konkurrenten oder, ja, keine Ahnung, wem auch immer auf dem Leim, dem Shortseller oder so. Und das ist natürlich sozusagen, ja. Wirtschaftsjournalismus oder Journalismus im Allgemeinen ist ja auch echt ein Minenfeld, da muss man schon aufpassen. Deshalb haben wir halt 6 Monate lang uns angestrengt und versucht, diese beiden Fragen zu klären. Die erste Frage, sind die Daten echt? Die hatten wir für uns eigentlich recht schnell geklärt, obwohl es schwierig war, weil das Naheliegendste, was du machst, um sowas zu prüfen, ist natürlich, Leute anzurufen, die da drin auftauchen und zu fragen, stimmt das, was da steht? Das konnten wir aber nicht oder wollten wir nicht, weil wir Angst hatten, was passiert, wenn Tesla jetzt schon davon erfährt, können die irgendwie eine Berichterstattung einschränken, behindern, ne? Wollen wir einfach nicht. Kauft Elon Musk das Handelsblatt oder sowas? Das waren ja existenzielle Fragen, die wir uns damals stellen mussten. Ne? Mit wem legen wir uns eigentlich an? Deshalb haben wir das versucht, auf anderem Wege zu klären. Und wir haben zum Beispiel geschaut, hat dieser Datensatz eine innere Logik? Also wenn ein Mitarbeiter irgendwo auftaucht als Teil des Batterieteams, taucht der vielleicht auch in den Metadaten dieser Batteriebaupläne auf? Steht der da irgendwo drin? Gibt es Kommunikation, wo er mit anderen Mitarbeitern über das Thema, über Themen kommuniziert, die das plausibel machen? Sowas haben wir sehr lange gemacht. Wir haben Daten mit anderen öffentlich zugänglichen Daten abgeglichen. Also wie viele Leute finden wir auf LinkedIn zum Beispiel, die exakt dieselben Sachen angegeben haben, wie die, die wir hier in den Daten sehen? Oder finden wir auch jemanden, wo es vielleicht falsch ist? Aber immer mit dem Gedanken auch im Hinterkopf, dass natürlich auch das kein endgültiger Beleg ist, weil wenn wir sozusagen das finden können, kann eine KI, damals war, das ist so voll in die Zeit reingefallen, ChatGPT und um Himmels Willen, was macht die künstliche Intelligenz jetzt alles möglich und so. Deshalb haben wir uns natürlich auch gedacht, dass wenn wir das können, kann die KI das theoretisch auch. Und dieser, auch wenn wir uns dann sicher waren, Sönke ist dann ja nach Norwegen geflogen, hat ihn getroffen, hat sich Dinge zeigen lassen. Und wir waren uns dann sicher, aber es blieb immer noch auch bei uns, bei unserem Justiziar in der Chefredaktion, immer noch so der letzte, also ne, was ist, wenn da doch irgendwie eine falsche Datei drin ist oder so. Und das blieb auch eigentlich fast bis zum Schluss. Am Ende von so einer Recherche steht dann ja irgendwann die Konfrontation. Das bedeutet, man das Unternehmen oder die Person, über die man da schreibt, wenn man der Vorwürfe macht, dann muss man denen halt die Möglichkeit geben, Stellung zu beziehen. Ne? Also schickt man dann irgendwann einen Fragenkatalog dahin. Das haben wir dann getan. Und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass gar keine Antwort kommt, weil Tesla grundsätzlich eigentlich nicht geantwortet hat, auch allen anderen Medien auf der Welt nicht. Und kurz vor hat Musk Twitter gekauft und hat da auch erstmal die Presseabteilung abgeschafft und so eine automatische Antwort eingerichtet. Wann immer du an die Presseabteilung an X geschrieben hast, kam einfach dieses Kackhaufen-Emoji zurück. Also wir haben im besten Fall damit gerechnet, auch so ein Emoji zugeschickt zu bekommen. Und dann ist aber was anderes passiert. Es kam tatsächlich ein Brief von Tesla, ein Anwaltsschreiben von deren Hausjustiziar. Und da stand eben nicht drin, das stimmt nicht oder überlegt euch mal, ob die Daten echt sind oder so, sondern da stand drin, ihr dürft diese Daten gar nicht haben und erst recht nicht drüber schreiben. Und wir wollen jetzt, dass ihr die löscht und uns eine Kopie schickt und bestätigt, dass ihr die gelöscht habt. Sonst wird das ganz übel für euch. Und das war für uns eigentlich dann so der finale Beleg, dass die Daten echt sind. Und auch, dass sozusagen übrigens auch die zweite Frage, da haben wir, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber in der Zwischenzeit hatten wir auch große Sprünge gemacht, was diese zweite Frage angeht. Also stimmt das, diese ganze Jira-Geschichte, dass das da wirklich so war? Auch das, die haben dann zu dem Zeitpunkt geschrieben, dass unsere Quelle müsste ein verärgerter Mitarbeiter sein, der irgendwie seinen Zugang missbraucht hat. Also auch damit haben sie sozusagen diese zweite Frage eigentlich indirekt bestätigt. Das war für uns, als wir dieses Schreiben bekommen haben, haben wir total gejubelt, ja.
Ja, schön.
Ja klar, aber wenn nicht dementiert wird, sondern zum Gegenangriff geblasen, dann ist da wohl eine Wunde, die man verteidigen muss.
Genau, und interessanterweise ist es nie was gekommen. Ne? Also trotz dieser Drohkulisse, die sie da aufgezeichnet haben, es kam danach nie irgendetwas, was dann natürlich auch eine super Bestätigung für die eigene Berichterstattung ist.
Vielleicht auch nochmal ganz kurz zu der Eingangsfrage. Ne? Warum? Es war ja nicht, ich kenne solche Anrufe von Leuten hier, meine Versicherung zahlt mir mein Autounfall nicht oder meine Bank berechnet mir zu wenig Zinsen oder zu viel.
Ja, und ich meine, das ist ja auch, muss man sozusagen, total wertvoll für uns als Journalisten, ja, weil wir natürlich nicht das alles selber erleben können.
Ja.
Deswegen ist es auch gut, aber es ist immer schwierig, darauf adäquat zu reagieren.
Genau, aber hier hatten wir sozusagen genau das Gegenteil. Also der Lukas kam nicht und sagte, hier, ich bin rausgeworfen worden, nachdem ich Missstände aufgedeckt habe, sondern ich habe hier Missstände, wollte hier die 100 Gigabyte haben. Dem war überhaupt nicht daran gelegen, seine Geschichte erzählt zu bekommen.
Mhm.
Und deshalb war es hier kein Fall, dass wir über jemanden schreiben sollten, der gemeinerweise oder so gekündigt wurde, sondern wir haben ja nur über die Daten geschrieben. Erst ein halbes Jahr später haben wir seine Geschichte dann auch aufgeschrieben, nachdem es die Razzia gab bei ihm und Tesla ihn als aller möglichen Dinge beschuldigt hat.
Nur nochmal kurz, wir haben ja vorher gesagt, da stehen wir mit dem Whistleblower, persönliche Situation, aber die wirklich persönliche Situation, was für ein Leben lebt er jetzt?
Oh, ja, das beschreiben wir in dem Buch, in den Tesla-Files. Der Mann hat sich komplett verbissen in Tesla und noch mehr in Elon Musk. Das liegt wahrscheinlich daran, wie eingangs gesagt, dass er den Mann und das Unternehmen so bewundert hat und dann so enttäuscht worden ist. Der macht eigentlich seit 5, 6 Jahren jetzt nichts anderes, als den ganzen Tag über Elon Musk nachzudenken. Ich meine, man muss sich auch verteidigen, das ist schon richtig, aber das, was seine Beschäftigung, sein Ärger, alle Adjektive, die man da, also der ist wirklich, wirklich ganz tief enttäuscht, verbittert auch, und sein Leben ist eigentlich, ich schreibe in einem Buch in so einer Elon-Schleife, so, seit jetzt 5 Jahren. Der hat da noch nicht wieder rausgefunden. Ich habe ihm ab und zu mal gefragt, sagen wir mal, willst du nicht, was ist denn jetzt mit dem neuen Job und so? Und dann sagte er, nee, ich will erst das hier zu Ende bringen.
Okay.
Und das auch in der Phase, der ist jetzt Anfang 40. Also wir haben auch in so einer, wenn du so lang und so engen Kontakt hast, auch in Krisensituationen, dann bleiben ja manche persönlichen Gespräche auch nicht aus, und dann, wenn er so erzählt, er hat schon über Familiengründung mal nachgedacht und so. Aber auch das ist jetzt erstmal auf Halde, auf Stopp gestellt. Ja, und das muss man sich, das muss man sich mal vorstellen, dass es da jemanden gibt, der sein ganzes Leben auf Pause stellt, weil er erstmal das mit Elon Musk lösen möchte. Und das Unternehmen dann so reagiert, dass 10.000 Euro zu zahlen zu viel sind. Die haben ihn während der letzten Phase haben sie von 15.000 auf 10.000 runtergehandelt. Also Elon Musk hat wie viel Vermögen wert? 300 Milliarden oder so. Der Gewinn von Tesla ist ja auch ist aktenkundig.
Enorm, ja.
Also,
ja. Was mich jetzt vielleicht zum Abschluss noch interessieren würde, nach all dem, was ihr erfahren habt über Tesla, würdet ihr in einem mitfahren, einen selber fahren oder am Ende womöglich sogar einen kaufen und selbst bewegen?
Also nein, ich nicht. eine Sache ist uns, glaube ich, auch immer wichtig zu betonen. Ne? Wir glauben schon auch, dass das irgendwann, autonomes Fahren und so, dass das irgendwann kommt. Ne, jetzt sei es jetzt Tesla oder wer auch immer das sozusagen als erster dann erreicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir glauben, dass es das niemals geben wird. Das soll nicht missverstanden werden. Und auch bei Elon Musk, natürlich ist der bemerkenswerter Unternehmer. Ne? Muss er sein, wenn er jetzt da ist, wo er ist. Uns geht es im Kern wirklich um diese Diskrepanz, über die wir jetzt mehrmals gesprochen haben. Das ist eigentlich unser großer Punkt. Und ich störe mich auch an dieser Idee, das haben wir vorhin ganz kurz angerissen, das ist ja so Elon Musks Narrativ, ist doch cool, wenn was schief geht, weil dann lernen wir da raus und dann wird's besser Und jeder Unfall sozusagen ist nur ein Schritt auf dem richtigen Weg in Richtung Ziel. Ne?
Es ist halt SpaceX-Narrativ.
Ja, es ist halt keine Handy-App. Ne? Also das ist so der Punkt. Es ist okay, wenn jetzt irgendwie irgendein App-Entwickler sagt, ich schmeiße jetzt mal so eine Beta-App auf den Markt und guck mal, was alles schief läuft und dann besser ich das halt aus. Wie reden wir über Autos? Und wir nehmen alle irgendwie jeden Tag am Straßenverkehr teil und das finde ich total gruselig.
Ja, aber man könnte jetzt auch sagen, okay, ich schalte FSD nie an und fahre ein wunderbares Elektroauto. Und dann hätte man den größten Teil des Ärgers, sage ich mal, los.
Ja, aber ich zum Beispiel, ich hätte immer noch auch ein Problem mit den Türgriffen. Ja, ich fand das damals in der Recherche, das ist jetzt auch nicht so, dass alle Leute, mit denen wir reden, immer verärgerte Leute sind. Ne? Manche von unseren Quellen sind total begeistert von den Autos oder auch vom Arbeitsplatz, ne? Je nachdem, ob es jetzt Kunden oder Mitarbeiter sind. Und als sie damals diese Recherche gemacht haben, wo es um diese Türgriffe ging, um die Leute, und um diese tödlichen Unfälle, wo die Türgriffe eine Rolle gespielt haben, da gibt es dieses eine Gutachten, wo der Gutachter reinschreibt, die zwei 17-Jährigen könnten vielleicht noch am Leben sein, wenn das andere Türgriffe gewesen wären. So, und da habe ich damals mit Leuten drüber gesprochen und da gab es dann halt auch Leute, die fanden das gar nicht schlimm. Die sagen dann, der eine hat zu mir gesagt, ja, ich weiß, ich kenne das Problem. Ich mache das halt so, ich habe so einen, ja, wie heißt das, so einen Notfallhammer, die so in Bussen und so hängen, diese roten Teile, ne? Der liegt bei mir in der Mittelkonsole und ja, wenn es ja mal schief geht, dann schlage ich halt die Scheibe ein. Das ist so meine Lösung. Und wenn es nicht sozusagen, man könnte den Autopiloten auch auslassen, aber dann gäbe es da noch eine Reihe anderer Probleme, die mich davon abhalten würden.
Was fährst du für ein Auto?
Darf ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht sagen, aber tatsächlich gar keins mehr. Seit ich in Düsseldorf bin, brauche ich das tatsächlich nicht mehr und jetzt ziehe ich wahrscheinlich den Hass der Kommentarspalte auf.
Nee, gar nicht. Das ist klar.
Und Sönke?
Was ich für ein Auto fahre oder was ist die Frage?
Ja, genau. Ja.
BMW.
Okay. Ich weiß, du darfst Marke, Modell, Motorisierung, du darfst alles nennen, was du möchtest. Das darf man bei uns.
Okay, ja. Nee, ich bleib auch dabei. Ne? Ich bin fast hauptberuflich Taxifahrer für meine Kinder, die immer auf irgendwelche Fußballplätze gefahren werden müssen an den Wochenenden. Also ich brauche schon ein Auto, aber bei dem Tesla ist mir tatsächlich auch ein bisschen unheimlich.
Mhm. Aber gegen Elektroautos an sich hast du nichts, oder?
Nein, gar nicht. Ja. Also vielleicht auch so, also wir sind weder für Tesla noch gegen BMW oder umgekehrt. Wie das bei Journalisten so ist, ich hatte auch nichts gegen Volkswagen oder Audi, als wir darüber geschrieben haben, dass diese Abschaltsoftware für die Abgasreinigung programmiert haben. Das kann ich schon trennen. Wir schreiben es halt so auf, wie es ist. Und wir sagen auch gar nicht dann den Leuten, dann müsst ihr entscheiden. Wir beschreiben es halt so auf, das ist ja unsere Aufgabe, die Welt so zu beschreiben, wie sie ist. Und ich glaube, das ist natürlich in dem Fall besonders wichtig, wenn es da auf der anderen Seite jemanden gibt, der die Welt halt auch beschreibt mit seinem Netzwerk. Na, wenn Herr Musk auf den Knopf drückt, was immer er sagt, vervielfältigt sich dann 220 Millionen Mal, glaube ich, im Moment mit seinen Followern auf X. Und da ist halt der Unterschied, dass er nicht sich an die Wahrheit hält.
Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für die erste Folge. An euch da draußen möchte ich an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Könnt ihr da nochmal kurz Werbung machen, ihr zwei bitte? Für euer Buch unbedingt?
Ja, die Tesla-Files, gerade frisch erschienen im CH Beck Verlag. Und überall dort erhältlich, wo es Bücher gibt.
Genau. Und wenn ihr jetzt das Buch zwar lesen wollt, aber auch noch wissen wollt, was die beiden sonst noch so erzählen, könnt ihr das unbedingt tun, nämlich nächste Woche. Da kommt die Folge 2 und da reden wir dann ganz konzentriert über das Thema Elon Musk mit seinen Firmen, mit seinen politischen Einflüssen etc. pp., was die beiden in der Recherche rausgefunden haben. Und ansonsten, wenn ihr Fragen noch habt, Anregungen, schreibt gerne in die Kommentare, abonnieren nicht vergessen. Gerne auch per E-Mail an podcast@move-magazin.de und dann machen wir einen ganz kurzen Stopp hier bei der Aufnahme. Und
genau.
an euch alle danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.